Ja, ihr Lieben, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen. Ich freue mich sehr, dass ich hier in diesem Kreis sein darf. Und ich muss sagen, ich freue mich eigentlich immer, wenn da jüngere und weniger junge Gläubige zusammenkommen und Fragen haben und vertieft Gottes Wort studieren wollen und auch Orientierung bekommen wollen über die heutige geistliche Situation. Das ist etwas Wunderbares. Man trifft es nicht so arg oft und ich finde es sehr schön, dass ihr hier Interesse habt und dass wir hier uns mit diesen Themen beschäftigen können, die, denke ich, sehr wichtig sind für den Einzelnen und auch für die Gemeinden. Ihr seid ja alle in Gemeinden drin und diese Gemeinden sind in einem Umfeld, auch ihr selber bewegt euch in einem Umfeld, wo die verschiedensten Einflüsse eindringen, ganz besonders auch übers Internet, über Medien, über Bücher, über irgendwelche Konferenzen, über Freunde, die einem plötzlich was empfehlen, ja. Und von daher gibt es eigentlich gar keine völlige Keimfreiheit gegenüber gewissen Einflüssen, auch von falschen Lehren, selbst wenn man in der bibeltreuen Gemeinde ist. Ja, ist man da immer auch ein Stück irgendwo bestimmten Einflüssen ausgesetzt. Und wie das der Dirk auch schon gesagt hat, das Beste ist, wir verschaffen uns vom Wort Gottes her eine klare Orientierung, dass wir die Dinge einordnen können. Wie sollen wir uns von Gottes Wort her zu manchen Strömungen, zu manchen Einflüssen und Lehren stellen? Und damit möchte ich mit Gottes Hilfe einige Antworten geben. Der erste Vortrag, das erste Thema, die modernen Evangelikalen, wie sie entstanden, was sie lehren. Und dazu möchte ich zur Einführung zwei Bibelworte mit uns lesen. Wir finden sie im zweiten Timotheusbrief, der ja ein ganz wichtiger prophetischer Brief für die Endzeitsituation der Gemeinde ist, wo wir ganz viele Aussagen finden, die der geistlichen Orientierung in der endzeitlichen Gemeinde dienen. Und in 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 5 lesen wir etwas von den letzten Tagen und den geistlichen Zuständen in diesen letzten Tagen. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Also eine prophetische Aussage, die zeigt, in der letzten Zeit wird es nominelle Christen geben, äußerliche Scheinchristen, die einen äußeren Schein von Gottesfurcht und Frömmigkeit haben, die aber nicht wiedergeboren sind und die auch im Prinzip ein gesetzloses, zügelloses, liberales Leben leben. Verbunden mit dem Bekenntnis, ich liebe Gott. Ja? Zweite Aussage finden wir in 2. Timotheus 4, ab Vers 1. Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Auch das ist eine Prophetie auf die Endzeit, auf unsere Zeiten. Und wir finden hier eine andere Grundeigenschaft, nämlich dass viele, die sich Christen nennen, die biblische Wahrheit, die biblische Botschaft, die gesunde Lehre nicht mehr haben wollen. Sondern sie wollen das gerne hören, was ihnen gefällt, was ihre Ohren kitzelt, was ihr Fleisch streichelt, was sie in ihrem Weg der Selbstverwirklichung bestätigt. Und deswegen sind sie bereit, lieber irgendwelche fabrizierte menschliche Geschichten zu glauben, irgendwelche Storys und erfundene Gedankengebäude als wirklich der biblischen Wahrheit zu gehorchen. Und das bringt Gericht. Das bringt geistlichen Verfall über jede Gemeinde, über jeden Christen, der eine solche Haltung hat. Ja? In 2. Thessalonicher 2 lesen wir sogar, die Menschen, die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, denen sendet Gott eine wirksame Kraft der Verführung. Ja? Also das, unsere Herzenshaltung zum Wort Gottes, zu der Wahrheit, und das ist ja auch der Herr Jesus in Person, er ist die Wahrheit, das ist entscheidend in dieser letzten Zeit, wo wir stehen und welchen Weg wir gehen. Diese beiden Worte möchte ich an den Anfang stellen. Es geht um die modernen Evangelikalen, und ich möchte das vielleicht mal abgrenzen. Ich denke, biblisch gesehen gibt es drei Gruppen, die wir in der Christenheit unterscheiden können. Das erste ist die wahre, wiedergeborene Gemeinde. Das sind die Gläubigen, die Leben aus Gott haben, die vom Grundsatz her eben auch nach dem Wort Gottes leben, auch wenn das in manchen Fällen durchaus inkonsequent und nicht in allem klar der Fall sein mag, die auch einen Weg gehen nach dem Wort Gottes, die treue Gemeinde. Auf der anderen Seite finden wir die Namenschristenheit, das ist zunächst mal auch die katholische Kirche, dann sind es die abgefallenen protestantischen Kirchen, die ja auch ihrem evangelisch-protestantischen, reformatorischen Bekenntnis überhaupt nicht nachkommen, sondern eben zu 95% aus nicht wiedergeborenen Namenschristen bestehen. Und dazwischen gibt es die Gruppe der Evangelikalen. Und die Evangelikalen kennzeichnet auf der einen Seite das Bekenntnis zur Bibel und zum Evangelium und auf der anderen Seite leider die Tatsache, dass dieses Bekenntnis nur unvollkommen bzw. zunehmend weniger ausgelebt und wirklich praktiziert wird. Ja? Also wir haben die bibeltreue Gemeinde, die aus Wiedergeborenen besteht, die wirklich auch Gottes Wort befolgen wollen, wenn auch in Schwachheit, die sich auch absondern von Ökumene, von der Namenschristenheit. Wir haben die Namenschristenheit, die tatsächlich nur aus nicht wiedergeborenen Scheinchristen besteht. Und wir haben eine Gruppe, das würde ich mal sagen, das ist das neutestamentliche Mischvolk. Ja, wir haben ja im Alten Testament diese Aussage, dass mit dem Volk Israel aus Ägypten das Mischvolk zog. Das waren Leute, die nicht wirklich Israeliten waren, die aber mit den Israeliten mitgezogen waren. Und die haben an der kritischen Situation in der Wüste gemurrt und wollten zurück nach Ägypten. Ich denke, ihr erinnert euch an diese Begebenheit. Ja? Also unter den modernen Evangelikalen finden wir wiedergeborene Kinder Gottes, ohne Zweifel. Wir finden aber auch, und zwar zunehmend, nicht wiedergeborene Scheinchristen. Ich werde da nachher noch drauf kommen. Und nun ist es so, dass verderbliche Einflüsse, verkehrte Einflüsse zwischen den verschiedenen Kreisen hin und her auch ein Stück diffundieren. Ja, das ist ja dieser technische Begriff aus der Zellbiologie und aus anderen, durch eine Membran kann zum Beispiel ein Giftstoff von einem Gefäß ins andere übergehen durch Diffusion. Das wandert einfach von einem zum anderen. Wenn da keine klare Barriere ist, dann breitet sich das aus. Und wir finden, dass sich negative Einflüsse von der Namenschristenheit zu den Evangelikalen hin immer mehr durchdringen und dass sie aber von den Evangelikalen zu den Bibeltreuen durchdringen. Ja, da gibt es keine völlige Abschottung oder Absicherung. Und deswegen stellen wir fest, dass in früher bibeltreuen bzw. heute immer noch bibeltreu sein wollenden Gemeinden, Kreisen, zum Beispiel auch der Brüderbewegung, sich zunehmend modern evangelikales Lehr- und Gedankengut findet. Und ich möchte jetzt mal dazu sagen, die Pfingsten-charismatische Bewegung zähle ich jetzt mal einfach zu den Evangelikalen dazu. Ja, das war früher undenkbar, aber seitdem die Berliner Erklärung in Deutschland abgeschafft wurde und auch in den USA die modernen Evangelikalen bewusst die Pfingstler mit einbezogen haben, seitdem kann man das als eine Einheit rechnen. Also zu den modernen Evangelikalen zählen die Pfingstler und Charismatiker. Es zählen die traditionellen Pietisten, hier auch bei uns in Deutschland, das heißt die landeskirchliche Gemeinschaftsbewegung, die früher mal aus Gläubigen bestanden hat, die eben in der Kirche geblieben sind, die aber aufgrund der liberalen Predigten parallel zur Kirche noch Erbauungsstunden hatten, wo sie sich separat versammelt haben. Das muss man vielleicht erklären. Ja. Ich kenne das ganz gut. Die Stund hieß es bei unseren Schwaben, ja, wo die Pietisten sich versammelt haben und für sich noch Bibelauslegung betrieben haben und Frömmigkeit gepflegt haben. Das war früher zum Teil durchaus erwecklich, aber auch der Pietismus, auch die landeskirchliche Gemeinschaftsbewegung hat sich weiterentwickelt und leider abwärts entwickelt. Ja? Zu den Evangelikalen zählen die modernen Freikirchen, wie zum Beispiel Baptisten, Methodisten und FEGs. Und man kann ganz allgemein vielleicht sagen, der Kreis der Evangelikalen ist etwa identisch mit der Evangelischen Allianz in Deutschland. Ja? Also den Kreisen, die sich zur Evangelischen Allianz zählen. Ja, und die wirklich konsequent bibeltreuen Kreise haben sich schon seit vielen Jahrzehnten konsequent von der Evangelischen Allianz ferngehalten. Wir werden das noch erklären, warum das so ist, ja, durchaus zu Recht. Aber da haben wir also diese drei Lager, die liberale Namenschristenheit, Ökumene, Katholizismus, dann die bibeltreuen Gemeinden, abgesondert von der Ökumene und von Irrlehren, und dann das Mittelfeld, die Evangelikalen. Bei den bibeltreuen Gemeinden möchte ich auch noch dazu sagen, da gehören natürlich nicht nur die Brüdergemeinden dazu, es gehören Gott sei Dank auch zum Beispiel die vielen russlanddeutschen Gemeinden dazu, die eben einen unabhängigen, bibeltreuen, nicht ökumenischen, nicht charismatischen Weg gehen wollen. Es zählen auch einige unabhängige andere Gemeinden dazu, zum Beispiel aus dem Bereich der Konferenz für Gemeindegründung, ja, freie baptistische Gemeinden. Nur, dass ihr es mal so ungefähr diese Kreise einordnen könnt. Ja, wie entstand der moderne Evangelikalismus? Das wollte ich einfach mal ein bisschen skizzieren, aber ich lege mal gerade mein Jackett ab, das ist doch ein bisschen warm. Ja, also vielleicht einfach mal zu ein paar Wurzeln. Ich denke, eine Wurzel ist ganz klar der Pietismus und die Erweckungsbewegung des 17., 18. und 19. Jahrhunderts. Das kann ich nur ganz, ganz kurz streifen, da müsste man natürlich viel mehr dazu sagen, aber es gab eben als Gegenreaktion gegen eine gewisse Erstarrung der protestantischen Kirchen, einer Verlust des geistlichen Lebens nach der Reformation, gab es einen Aufbruch des Pietismus, wo Kreise gesagt haben, wir wollen zwar in der Kirche bleiben, aber wir wollen die persönliche Frömmigkeit und Nachfolge betonen. Spener, Franke, Zinzendorf sind so Namen, die für diese Bewegung stehen. Es war eigentlich eine Bewegung der persönlichen Frömmigkeit, die war zum Teil wirklich geistgewirkt und biblisch. Auf der anderen Seite gab es leider schon von vornherein einen relativ starken Einfluss von katholischer Mystik und Schwärmertum. Ja? Also war immer so eine Vermischung da. Zum Beispiel, was bei uns in Baden-Württemberg war, die Hanischen Brüder, ja, das waren ernsthafte, mystische Christen, die aber im Prinzip an neue Offenbarungen glaubten, die die Allversöhnung vertreten haben, die ein schwärmerisches, nach innen gerichtetes, auf innere Stimmen und Offenbarungen aufgebautes Christentum lehrten und die geistlich damals schon krank waren. Ja. Und auf der anderen Seite gab es gesunde, erweckliche Bewegungen, die das Evangelium verkündigen wollten. Die wollten, dass Menschen zum Glauben kommen, dass die Bibel gelesen wird. Ja? Das war alles miteinander so vermischt. Dann gab es die Erweckungsbewegung im englischsprachigen Raum. Wesley, Whitfield, habt ihr sicher schon davon gehört, haben sich viele Menschen damals bekehrt. Das war wunderbar. Aber trotzdem war auch zum Beispiel bei Charles Wesley der Einfluss der römischen Mystik da und auch einer falschen Heiligungslehre. Und später gab es da eine falsche Heiligungsbewegung, im amerikanischen Raum ganz besonders, die zum Teil auch die sündlose Vollkommenheit gelehrt haben. Dass man also durch ein besonderes Erlebnis frei werden könnte von aller Sünde und Versuchung. Diese Strömung war übrigens der direkte Vorläufer von der Pfingstbewegung. Ja? aus dieser falschen Heiligungsbewegung, wo es damals schon Wunderheilungen gab und Ekstasen und dass Leute umgefallen sind, das gab es damals schon so, ja. Und dass Frauen Prediger und Führer waren, das war dieser unbiblische Flügel der Erweckungs- und Heiligungsbewegung. Charles Finney spielt da zum Beispiel eine Rolle, ja. Und daraus hat sich dann die Pfingstbewegung entwickelt, ja. Und auf der anderen Seite gab es eben dann aus dieser Erweckungsbewegung direkt nach Moody eine Abzweigung hin zur Liberaltheologie, zum sozialen Evangelium, zu der ökumenischen Missionsbewegung. Das ist auch so eine der rätselhaften Entwicklungen. Moody war ein Erweckungsprediger, ja, der hat ganz sicher das Richtige gewollt, aber unter denen, die sich da unter Moody bekehrt haben, waren einige, die haben Bibelkritik und Gesellschaftsveränderung statt Errettung der Seelen propagiert. Da ging also ein Abzweig in die liberale bibelkritische Richtung. Ja? Und das war eben auch eine Entwicklung. Im 19. Jahrhundert hat sich die Bibelkritik so stark entwickelt und die liberale Theologie hat fast überall auf der Welt die ehemals protestantischen Kirchen erobert, sodass die praktisch unter Kontrolle von Bibelkritikern waren. Und daraus hat sich dann praktisch aus den Evangelicals, das war im amerikanischen Raum hauptsächlich, im englischen Raum, hat sich dann eine Gegenbewegung gegen diese liberal-theologische Entartung entwickelt. Evangelicals ist also der Grundbegriff für Evangelikale, das ist ein Lehnbegriff aus dem Englischen. Evangelicals hießen im englischsprachigen Bereich die erweckten Christen, die, denen das Evangelium und die Bekehrung und die Wiedergeburt wichtig waren, ja? Die an die Bibel geglaubt haben. Das waren unsere Vorfahren, das waren lebendige, ernsthafte Christen. Also die Brüderbewegung gehörte sozusagen auch mal ein Stück zu den Evangelicals dazu, ne, in ihren Anfängen. Und aus diesen Evangelicals bildete sich in der Abgrenzung gegen die Liberalen die Bewegung der Fundamentalists, der Fundamentalisten. Da gab es dann eine Publikationsreihe, hatte große Aufsehen erregt. Reuben Archer Torrey zum Beispiel gehörte zu den Herausgebern. Bekannte Bibellehrer aus dem amerikanischen Raum, das hieß The Fundamentals, die Fundamente des Glaubens. Da hat man gesagt, wir glauben an die Inspiration und Irrtumslosigkeit der Schrift. Wir glauben an die Jungfrauengeburt, das wurde ja geleugnet von den modernen Predigern. Wir glauben an die Schöpfung. Wir glauben an das Erlösungswerk des Herrn Jesus, dass das Blut des Lammes uns rettet. Das haben die alles bestritten. Ja? Die haben gesagt, der Glaube an das Blut ist Barbarismus, ein Rückfall in primitive Stufen der Religion. Wir sind doch so aufgeklärt. Wir brauchen doch keinen Erlöser. Ja? Also es war dieser Geisteskampf zwischen der Bibelkritik und die Leute haben gemerkt, ja, das raubt uns ja alle Grundlagen für das Heil und das geistliche Leben. Diese Leute sind Betrüger und Räuber. Ja? Und da gab es einen Kampf. Die Fundamentalists haben erst versucht, die biblischen Positionen innerhalb der Kirchen zu verteidigen. Und dann wurden sie da immer mehr ausgeschaltet und rausgeschmissen. Und dann haben sie gesagt, so, und dann müssen wir uns absondern von diesen Irrlehren der Bibelkritik. Ja? Also ein Grundkennzeichen der Fundamentalists war Separation, Absonderung. Und das war gesund, das war biblisch. Ja? Und das war eine ganze Zeit lang, haben sich so zwischen 1910 und 1950 waren die Fundamentalists zum Beispiel in Amerika fast die dominierende geistliche Strömung. Die hatten große Gemeinden, die ersten Megagemeinden waren bibeltreue Gemeinden. Ja? Allerdings hatten die schon ein bisschen falsche Neigungen. Ja? Aber da waren bibeltreue Prediger, da sind dann 10.000 Leute zu denen in ihren Gottesdiensten gekommen, ja, um die Predigten zu hören. Die Liberalen waren eher schwach und diese modernen Evangelikalen gab es damals noch gar nicht. Ja? Es gab immer schon Bibeltreue, die gesagt haben, ja, wir müssen aber auf jeden Fall in unserer Kirche bleiben. Ja? Ich habe Geschwister kennengelernt in unserer Methodistenkirche, wo wir mal eine Zeit lang waren. Die haben gesagt, ja, weißt du, die Kirche ist unsere Mutter und uns seine Mutter verlässt man nicht. Ja? Und die war aber liberal-theologisch, charismatisch, ökumenisch verseucht, die hätten sich absondern müssen. Ja? Sie haben es nicht getan. Das Ergebnis war, dass ihre Kinder liberal, ökumenisch oder ganz vom Glauben weggekommen waren. Ja? Also Es gab solche, die haben gesagt, wir wollen uns nicht absondern. Wir wollen auch unsere kirchlichen Positionen nicht verlieren. Ja, wenn du mal Pfarrer bist in der Kirche mit Pensionsberechtigung, dann kostet dich das ja was, dich abzusondern. Ja. Und aus diesem Kreis und aus unzufriedenen, modern gesinnten Fundamentalists kam dann eine neue Strömung auf in den 40er, 50er Jahren in den USA. Und das waren die Neo-Evangelicals, die modernen oder Neo-Evangelikalen. Ja? Und das ist die Strömung, über die wir heute reden müssen in erster Linie. Das kam also als eine Abgrenzung gegen die Fundamentalists, die haben gesagt, ah, die sind uns zu verbissen, zu fanatisch. Wir wollen den Dialog mit der liberalen Theologie. Wir wollen den Dialog mit der Welt. Wir wollen eine wissenschaftliche Arbeit entwickeln, die auch die Weltmenschen und die Ungläubigen anerkennen wollen. Wir wollen auf der akademischen Ebene Exzellenz anstreben und auf diese Weise die Welt überzeugen, dass die Bibel doch recht hat. Ja, das waren so Gedanken, die haben gesagt, keine Absonderung von den liberalen Kirchen, Zusammenarbeit, Dialog, und sie haben sich gewehrt gegen den Kampf für den Glauben. Ja, diese Fundamentals, das war eine Streitschrift, die war sachlich, biblisch fundiert, aber die haben ganz klar gesagt, die Liberalen, das ist eine falsche Religion, die verführen die Menschen und führen sie am Heil vorbei. Ja, so darf man das ja nicht sagen. Das ist extrem, das ist einseitig. Wir wollen doch die Liberalen gewinnen. Dafür müssen wir sie doch anerkennen und müssen ihnen doch freundlich begegnen. Ja, das war so die moderne Tendenz. Und das hat sich so entwickelt, dass es da eine Bewegung gab, die National Association of Evangelicals. Das war der Nationale Bund der Evangelikalen, vergleichbar der Evangelischen Allianz. Dort haben sich diese etwas liberaler und kompromisslerisch gesinnten Kräfte gefunden, haben auch gleich mit den Pfingstlern und Charismatikern zusammengearbeitet. Die Fundamentalists haben sich da abgegrenzt und wollten mit denen nicht zusammenarbeiten. Die Evangelikalen haben gesagt, wir müssen mit allem zusammenarbeiten, was nur irgendwie geht. Und daraus hat sich also dann die Strömung entwickelt, deren Oberhäupter Billy Graham, Bill Bright und einige andere waren. Es gab dann auch ein Seminar, eine Hochschule, Fuller Theological Seminary in Pasadena in Kalifornien. Die wurde sozusagen die intellektuelle Kaderschmiede der Evangelikalen. Dort hat man versucht, die intellektuell fähigsten Köpfe als Dozenten zusammenzufassen, um praktisch eine neue Generation von theologischen Wissenschaftlern zu schaffen, die praktisch dem Glauben wieder Ansehen in der Welt und in der liberalen Christenheit verschaffen sollten. Das war so ihr Programm, ihre Vorstellung. Christianity Today war eine Zeitschrift, die sehr einflussreich war, die damals gegründet wurde. Wie gesagt, Billy Graham war mehr oder weniger der Führer und Sprecher dieser Bewegung. Wobei eben zu sagen ist, zum Beispiel Billy Graham hat in seiner Evangelisationsstrategie von Anfang an gesagt, ich arbeite immer nur dort und evangelisiere nur dort, wo die liberalen Kirchen mitmachen und die katholische Kirche mitmacht. Ich arbeite nicht mit den Fundamentalisten, sondern nur, wenn die Liberalen und die Katholischen dabei sind, dann komme ich und predige. Und er hat auch gesagt, von vornherein, wenn ein Katholik sich bekehrt, schicke ich ihn zu seinem Bischof, der soll in seiner Kirche bleiben. Der hat sogar gesagt, wenn ein Jude sich bekehrt, schicke ich ihn in die Synagoge zurück. Und das war ein böser, fauler Kompromiss, sage ich jetzt mal. Ja? Das hätte ein wirklicher Evangelist nie sagen dürfen. Aber da merkt man, ihm ging es um diese politische Vermittlung, um die Gemeinschaft, alles das zusammenzuführen, was eigentlich nach der Bibel nicht zusammengehört. Vielleicht können wir an dem Punkt mal diesen Grundsatz uns in Erinnerung rufen, der in 2. Korinther 6 steht und der eigentlich die Politik der Evangelikalen schlagend widerlegt. Wie gesagt, Kompromiss, Dialog, die Einheit suchen mit den Liberalen, mit der katholischen Kirche, das war die Politik der Evangelikalen, der modernen Evangelikalen. Und Gottes Wort sagt, 2. Korinther 6, ab Vers 14, etwas ganz anderes. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Das war also die ganz klare Linie Gottes für die Gemeinde. Weil die Gemeinde ein heiliger Tempel Gottes ist, ein Wohnort des lebendigen Gottes, deswegen war sie gerufen, sich von Bösem, von Irrlehre, von Sünde, von der Welt, von Unglauben abzusondern, entschieden zu trennen. Es wird ja nochmal ganz deutlich gesagt, was das bedeutet. Geht hinaus, trennt euch, schneidet das verbindende Band durch. Und dieser Aufforderung waren die Evangelikalen bewusst ungehorsam. Ja, sie haben gesagt, nein, sondern wir wollen das Band neu knüpfen, das die Fundamentalisten zerschnitten haben. Wir wollen einen Kompromisskurs, einen Dialogkurs fahren. Ja, Dialog ist eine Erfindung des Teufels, was die Mission der Gemeinde angeht. Ja. Dialog bedeutet, ich habe zwei gleichberechtigte Gesprächspartner, wo jeder ein Stück von der Wahrheit hat. Ja, wenn ich also einen Dialog mit Muslimen führen will, wie es heute auch die Evangelische Allianz fordert und fördert, dann heißt es, die Muslime haben ein Stück Wahrheit, wir haben ein Stück Wahrheit, wir haben denselben Gott und jetzt wollen wir uns mal freundlich und brüderlich austauschen, wie wir uns vielleicht näher kommen können. Ja? Und das geht nicht mit einem Muslim, ja? Weil der Gott der Muslime ist nicht der Gott der Bibel. Und sie sind Antichristen, ja? Weil sie die Gottheit des Herrn Jesus leugnen. Sie Antichristen, 1. Johannesbrief. Ja? Und wenn ich jetzt mit solchen einen Dialog führe, dann öffne ich mich ganz bewusst für den vermischenden Einfluss der Finsternis. Ja, dasselbe gilt für Liberaltheologen. Liberaltheologen sind Antichristen, sind Feinde Gottes. Sie leugnen, dass der Herr Jesus Gottes Sohn ist. Ja, das macht sie übrigens mit den Muslimen ganz eng verwandt. Ja, da haben die eine Dialogbasis, aber nicht wir. Ja, sie leugnen die Heilige Schrift und damit leugnen sie auch das Evangelium. Die liberale Botschaft ist ein anderes Evangelium, ein anderer Geist, ein falscher Jesus, der nur Mensch ist und nicht Gottes Sohn. Oder der Mythos ist, ja, aber nicht real. Und diese Dinge, du kannst Feuer und Wasser nicht in einem Kompromiss zusammenschließen. Und genau das haben die Evangelikalen versucht. Sie haben gesagt, wir stellen uns dem konstruktiven Dialog mit der bibelkritischen Theologie. Was war die Folge? Dass die Evangelikalen immer mehr die Bibelkritik, den Sauerteig der Bibelkritik in ihren eigenen Reihen hatte. Das ist auch so ein Grundsatz, den möchte ich auch mit uns lesen, uns in Erinnerung rufen, Galater 5. Falsche Lehre, Irrlehre ist ein Sauerteig, von dem wir uns trennen müssen. Galater 5, ab Vers 7. Da geht es ja um diese Irrlehre der Judaisten, die gesagt haben, ihr müsst euch beschneiden lassen, das Gesetz halten, damit ihr gerettet werden könnt. Und dazu sagt Gottes Wort, ihr lieft gut, wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Die Überredung kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich traue euch zu in dem Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Wer euch aber verwirrt, der wird das Urteil tragen. Wer er auch sei. Wir sehen das immer wieder in verschiedenen Bibelstellen, dass wir uns von falschen Lehren absondern sollen. Römer 16, Vers 17 ist auch so eine Stelle, die ganz klar von der Absonderung gegenüber Irrlehren spricht. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Und durch wohlklingende Reden und schöne Worte verführen sie die Herzen der Arglosen. Denn euer Gehorsam ist überall bekannt geworden, darum freue ich mich euretwegen, möchte aber, dass ihr weise seid zum Guten und unvermischt bleibt mit dem Bösen. So ist es bei Schlachter übersetzt, das kann man zumindest so übersetzen, ist ganz interessant. Ne? Keine Vermischung mit dem Bösen. Und von daher gesehen, wenn wir den Dialog mit den Bibelkritikern suchen, dann vermischen wir Licht und Finsternis. Dann sagen wir, 2. Korinther 6 gilt für uns nicht. Ja? Und dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn dann der Herr seinen Segen zu einem solchen Weg nicht geben kann. Ja? Und wenn dann der Sauerteig der Bibelkritik immer weiter eindringt in diese Kreise. Genauso haben sie eben gesagt, wir sondern uns nicht ab von den Pfingstern, sondern wir umarmen sie als unsere Brüder und Schwestern. Die Folge war, dass der moderne Evangelikalismus in den USA in den 70er, 80er Jahren immer mehr von der pfingsten charismatischen Bewegung durchsäuert wurde. Und heute kannst du gar nicht mehr sagen, ist es jetzt eine evangelikale Gemeinde, die charismatisch geworden ist, oder eine charismatische Gemeinde mit evangelikalem Anstrich. Das verschwimmt immer mehr. Das ist übrigens bei uns auch nicht anders. Ja? Ich habe heute auch schon immer wieder höre ich von Gemeinden, die eigentlich Baptistengemeinden sind und zum Bund des Baptisten gehören, die aber voll charismatisch sind, die Dämonenaustreibung, Wunderheilungen und Zungenreden praktizieren. Ja, das ist alles vermischt und das ist auch logisch nach dem Gesetz des Sauerteigs. Ja? Wenn du also dich nicht absondern und trennen willst, dann wirst du die Vermischung automatisch fördern und brauchst dich nicht wundern, wenn dann der Sauerteig überall auftaucht. Ja? Und es war eben so zum Beispiel, ich habe das gelesen, auch in der Geschichte des Fuller Seminary, eine üble Sache, aber das gibt es heute, glaube ich, auch noch. Die hatten jahrelang ein bibeltreues Bekenntnis zur wörtlichen, irrtumslosen Inspiration der Schrift. Und die 3/4 der Dozenten waren bibelkritisch und haben das nicht geglaubt. Und auf Druck der Hochschulleitung haben sie es um der Spender willen jedes Jahr neu unterschrieben. Ja? Weil die Spender waren nämlich einfältige Fundamentalists, die wirklich geglaubt haben, in ihrem Fuller Seminary wird noch richtig bibeltreu gelehrt. Ja? Und da hat man gesagt, Leute, denen sagt doch, jetzt unterschreibt es einfach. Ja? Wir wissen ja, dass ihr es nicht glaubt und dass es anders lehrt, aber unterschreibt es einfach um der Spender willen. Ja? Und es ging jahrelang dieser Betrug, bis irgendwann 67 ein neuer Präsident gesagt hat, Leute, jetzt lasst uns doch einfach mal ehrlich sein, lasst uns den Paragraphen streichen, wir kriegen schon genug Geld auch von anderer Seite. Ja? Und dann wurde plötzlich bekannt gegeben, aha, die Irrtumslosigkeit der Schrift gehört nicht mehr zum Bekenntnis. Ja? Aber jahrelang haben bestimmte Dozenten bibelkritisch gelehrt und aber die Verpflichtung auf die Irrtumslosigkeit als Betrug unterschrieben. Ja? So hat sich der Sauerteig ausgebreitet. Und die jungen Studenten haben das von ihren Professoren gelernt. Ja, man muss heute wissenschaftlich rangehen. Man kann nicht mehr behaupten, das erste Buch Mose sei von Mose geschrieben worden. Der ist ja hinter dem Mond, der sowas glaubt. Ja. Und dann fing es an, dass da einfach diese bibelkritischen Tendenzen sich auch in den Gemeinden immer weiter ausgebreitet haben. Ja. Der Satan hat immer zuerst die Seminare und Hochschulen liberal gemacht und daraus haben sich dann über die Prediger diese Gedanken in die Gemeinden auch immer weiter ausgebreitet. Ne? Das ist ein gewisses System. Das funktioniert noch heute leider. Ja? Gut, und dann kam eben die Zeit, wo in den 70er, 80er Jahren die Evangelikalen waren zunächst mal in einem ziemlich harten Gegensatz zu dem liberalen ökumenischen Weltrat der Kirchen. Und ab irgendeinem Punkt in den 80er Jahren war der theologische Dialog, der immer geführt wurde, zwischen ökumenischem Weltrat und Evangelikalen hat dazu geführt, dass auch die ökumenischen Missionslehren plötzlich bei den Evangelikalen Raum gefunden haben. Das ist die Entwicklung, die ich in meinem Buch Zerstörerisches Wachstum relativ ausführlich nachvollzogen habe, ja, dargestellt habe. Dass praktisch früher hat man gesagt, unser Auftrag ist, das Evangelium in aller Welt zu verkündigen, Punkt. Und es war wieder der Billy Graham, der hier eine Veränderung zum Bösen durchgesetzt hat. Der Billy Graham war übrigens bei jeder Tagung des Ökumenischen Weltrats der Kirchen dabei, zusammen mit vielen evangelikalen Führern und Theologen. Die haben also bewusst den Dialog gefördert nach ihrer Philosophie, die Gemeinschaft mit den liberaltheologischen Ökumenikern. Und an irgendeinem Punkt hat man dann gesagt, das war 1974, Lausanner Erklärung, da hat man gesagt, wir haben zwei Aufträge, nicht nur einen. Die Gemeinde hat den Auftrag, das Evangelium zu verkündigen, aber die Gemeinde hat genauso den Auftrag, die soziale Besserstellung der Menschheit, Weltfrieden und den Kampf gegen Armut zu führen. Ja, zwei Aufträge, gleichwertig Evangelium und soziales Evangelium, biblisches Evangelium und soziales Evangelium, ja. Und die nächste Stufe war, dass die evangelikalen Theologen immer so schön 10, 15 Jahre hinterm Ökumenischen Weltrat hergesagt haben, ja, wir brauchen eine holistische Mission und das heißt, wir dürfen gar nicht das Evangelium verkündigen, wenn wir nicht vorher uns der politischen und sozialen Verbesserung dieser armen Menschen gewidmet haben. Ja? Also da wurde letztlich das Evangelium der Politik, der Systemveränderung untergeordnet. Ja? Und so hat sich das immer weiter angeglichen. Ich habe das auf meiner Webseite Wort der Wahrheit dokumentiert. Professor Dr. Dr. Schirmacher, einer der Führer der weltweiten Evangelikalen, hat auf einem der letzten Konferenzen des Ökumenischen Weltrats der Kirchen gesagt, die Differenzen zwischen uns Evangelikalen und euch Ökumenikern in der Mission sind eigentlich minimal geworden. Wir haben uns angenähert. Aber das bedeutet nicht, dass die Ökumeniker evangelikaler geworden wären, sondern die Evangelikalen sind immer ökumenischer geworden in ihren Lehren und haben immer mehr von der Substanz des biblischen Evangeliums preisgegeben. Ja? Und das ist diese traurige Geschichte, die wir hier finden, dass einfach diese Kompromisspolitik, diese Ablehnung einer Absonderung, diese Vermischung und falsche Einheit dazu führt, dass der Sauerteig des Irrtums immer weiter durchdringt. Ich möchte es nochmal auch in der deutschen evangelikalen Bewegung veranschaulichen. Ich studiere die seit 20 Jahren. Ich lese jede Woche zu meinem Leidwesen Idea Spectrum, die Zeitschrift der Evangelischen Allianz. Das ist deprimierend, ihr Lieben, ja? Da liest du deprimierende Dinge, aber du musst, also ich möchte mich orientieren, ich möchte wissen, was wird da diskutiert, was entwickelt sich in diesem Bereich. Ja? Und du kannst eben feststellen, wir hatten ja die Berliner Erklärung, die bis in die 70er Jahre hinein dafür gesorgt hat, dass in Deutschland die Separierung zwischen Pfingstlern und Pietisten und Evangelikalen wie eine Mauer stand. Und da war auch wieder Billy Graham. Der hat so viel Böses getan. Ja? Dieser Mann hat 1974 die Pfingstler und charismatische Jugend mit einer Mission auf die Lausanner Weltkonferenz mit eingeladen und hat gesagt, das sind unsere Brüder und Schwestern, mit denen müssen wir jetzt zusammenarbeiten. Ja? Daraufhin wurde auch in deutschen evangelikalen Kreisen gesagt, Leute, wir können diese Absonderung nicht länger aufrechterhalten. Ja? Wir müssen sehen, weltweit sind die Pfingstler überall bei den Evangelikalen dabei, wir müssen unsere Politik ändern. Dann gab es Dialog, geheimen Dialog auf Führungsebene zwischen Allianz und Pfingstlern, ja? Jahrelang. Und irgendwann hat man dann gesagt, 86 war das, glaube ich, nee, 89 war es, da hat man dann gesagt, Leute, wir nehmen die Abgrenzung zurück. Die Pfingstler und Charismatiker sind willkommen im Kreis der Allianz. Ja? Auch der Gnadauer Verband hat ausdrücklich die Berliner Erklärung, die er damals seine Führer mit unterschrieben haben, zurückgenommen. Damit war die Mauer gefallen. Und wenn du jetzt die Entwicklung anschaust, ja, ganz an der Basis, ich habe das schon erwähnt, ich habe zum Beispiel mal mit einem Mann gesprochen, der hat erzählt, oh, bei uns in der Gemeinde, da haben wir so einen Fall von einer krebskranken Frau und da haben die Brüder Krankheitsgeister ausgetrieben, und versucht, die Frau zu heilen, aber leider ist sie nicht gesund geworden. Da sage ich, was ist denn das für eine extrem charismatische Gemeinde? Ja, nö, das ist eine landeskirchliche Gemeinschaft, Liebenzeller Verband. Ja, da fangen die an, extrem charismatische Techniken zu praktizieren, ja, die du vorher bloß in charismatischen Gemeinden gefunden hast. Ja? Und genauso ist es eben sehr interessant, dass heute wir einen Vorsitzenden haben der Allianz, das ist ein Pfingstler und Charismatiker. Ne? Der Herr Vetter ist Vorsitzender des Mülheimer Verbandes und das war die Urpfingstlerbewegung von 1907. Ja? Die erste Pfingstgemeinde in Deutschland, davon ist der Präses inzwischen Vorsitzender der Allianz. Ja? Auch interessant, der Extremcharismatiker und Irrlehrer Peter Wenz, der also die Wort des Glaubens lehren, die extremste charismatische Schule vertreten hat, dieser Mann ist heute im Hauptvorstand der Evangelischen Allianz, genauso wie auch ein Vertreter von Jugend mit einer Mission. Das ist ja die klassische charismatische Verführungsgruppe aus Amerika. Ne? Also die haben wir noch gut gekannt, wo wir selber in der Charismatik waren. Ja? Die übrigens auch immer ökumenisch gearbeitet haben. Ja? Meine Frau hat eine Freundin gehabt von früher, war in der katholischen Kirche und die blieb in der katholischen Kirche und die war eine Funktionärin von Jugend mit einer Mission. Zum Schluss hat sie mehrere Bibelschulen im asiatischen Raum beaufsichtigt und geleitet. Ne? Also von wegen 1. Timotheus 2, eine Frau verbiete ich zu lehren und Autorität auszuüben. Die hat genau das gemacht mit dem Segen von Jugend mit einer Mission und war in der katholischen Kirche und das alles geschah mit dem Segen der Bischöfe, ohne das haben die keine Katholiken eingesetzt. Ja, die waren also immer konsequent ökumenisch. Ja, es sind noch ein paar andere Pfingstler inzwischen im Hauptvorstand der Allianz und man hat ganz klar gesagt, wir müssen den Anteil der Frauen und der Charismatiker erweitern. Ja, mehr davon. Ist klar, dort wo man die Abgrenzung aufgibt, dort wird der Sauerteig sich immer weiter ausbreiten. Ja? Was eben auch sehr traurig ist, das werden wir ja nachher noch etwas näher erwähnen, dass eben in der evangelikalen Szene dann auch immer krassere unbiblische Tendenzen um sich griffen. Ich habe in meinen Broschüren auch eins dabei über das Jahr der Stille 2010 und katholische Mystik. Und es war eine Propagandakampagne der Allianz, wo es hieß, zur Erneuerung unserer Spiritualität brauchen wir Yoga-Übungen, Atemübungen, Meditation, Stille, das Jesusgebet, jesuitische Exerzitien von Ignatius von Loyola. Ja? Und das wird seitdem immer noch überall propagiert, als ein Teil des modernen Angebots der Evangelikalen, katholische Spiritualität zur Vertiefung der Frömmigkeit. Ja? Und das ist massive, gefährliche Irrtümer, im Grunde genau auf derselben Ebene wie Pfingst- und charismatische Bewegung auch sind falsche Geister, denen man sich da öffnet, wenn man diese mystischen Übungen macht. Ja? Also deswegen, führende Funktionäre der Evangelischen Allianz waren zum Beispiel bei so einer öffentlichen Veranstaltung dann sichtbar neben dem Pater Anselm Grün und irgendeinem katholischen Funktionär. Wenn du die Allianz-Publikation heute liest, in der Idea kann manchmal ein Katholik, zum Beispiel Bernhard Meuser, ja, ganz beliebt, so ein UCAT, der Verfasser von so einem Katechismus, kann den Leitartikel schreiben im Namen von Idea. Katholische Bischöfe bekommen seitenlang die Möglichkeit, ihre falschen Lehren auszubreiten. Zum Beispiel hat einer gesagt, Luther, der verlorene Sohn der römischen Kirche, er wird eigentlich von vielen Katholiken inzwischen als ein Reformkatholik gepriesen und geschätzt und eigentlich sind wir ja gar nicht weit auseinander. Ja? Und die können natürlich auch sagen, die Reformation war Sünde, ja, das war ja die Spaltung und Spaltung ist immer falsch, ja? Das ist ja nicht Gottes Wille, dass wir gespalten sind und deswegen müssen wir Buße drüber tun, dass wir diesen Fehler begangen haben, die Reformation zu unterstützen. Ja? Solche Sachen liest du da und dann liest du auch zum Beispiel unkommentiert einen Beitrag von einem Präses der Rheinischen Kirche, erzliberal, der glaubt nicht, dass der Herr Jesus auferstanden ist, der glaubt nicht, dass er am Kreuz für uns gestorben ist. Und der sagt dann, ja, also diese alten Sühnopfertheorien, dass Jesus stellvertretend für uns den Zorn getragen habe und das Gericht, das sei unerträglich, das sei ja heute wissenschaftlich widerlegt und sowas müsse man nicht glauben. Und da kommt kein Kommentar von der Redaktion, das wird einfach so abgedruckt, ja. Hat man nichts mehr dagegen zu sagen. Auch auf der moralischen Ebene gibt es natürlich diese Erosion, dass zum Beispiel in der Jugendbeilage von Idea Spektrum vor ein paar Jahren wurde da so erzählt von so einem netten, sympathischen Studentenpärchen, die plötzlich mitten im Studium ein Kind kriegen und die erst natürlich da ein bisschen Schreck kriegen und das ist ein Problem, aber dann nachher freuen sie sich über das Kind und sind dankbar. Und dann steht irgendwann, ja, demnächst wollen sie heiraten. Ah ja, die waren also unverheiratet. Das ist aber gar kein Problem. Das wird gar nicht mehr irgendwie als Sünde sowieso nicht, aber es wird noch nicht mal als Problem angezeigt in dem Artikel. Ja, so ist einfach Beschreibung einer Realität. Ja. Merkt ihr was, da werden eben auch die ganzen Fragen der geistlichen Auseinandersetzung zwischen Welt, biblische Moral und Weltmoral, die werden immer mehr ausgeblendet. Es wird alles weich gezeichnet und verschwimmt in den Konturen. Ja. Das ist natürlich auch die Frage der Frauenordination. Ja. Die Allianz hat dort auch so eine schrittweise Scheibchentaktik verfolgt. Irgendwann in den 60er Jahren hat man angefangen, Pastorinnen auch zu akzeptieren in Allianzkreisen und auch irgendwann im Vorstand. Und inzwischen ist die Allianz so weit, dass sie sagt, sie empfiehlt ausdrücklich allen ihren Mitgliedskirchen, Frauen in Leitungspositionen und zum Predigen einzusetzen und dass sie möchte auch erreichen, dass immer mehr Frauen im Vorstand der Allianz mit Verantwortung tragen. Ja? Also da wurde einfach so ein biblisches Fundament, eine Ordnung Gottes für die Gemeinde stillschweigend außer Kraft gesetzt. Ja? Und das Ganze endet irgendwo damit, dass die Allianz inzwischen im Grund offiziell die Emerging Church, die extremste liberale, lästerliche Strömung des Neo-Evangelikalismus als ihre Zukunftsvariante völlig akzeptiert. Ja, also der Professor Dr. Feigs, zum Beispiel Tobias Feigs, einer der Sprecher der Emerging Church, der wird wie selbstverständlich bei Allianzveranstaltungen als Experte eingeladen, sei es jetzt bei der Landeskirche, im Landeskirchengemeinschaft oder bei irgendwelchen Konferenzen und Kongressen. Und diese Lehren der Emerging Church, die gehen ja wirklich in die Richtung, dass die Leute zum Beispiel sagen, ja, das Buch Josua ist nicht inspiriert, weil ein Gott der Liebe kann ja keinen Völkermord befehlen. Ja, das ist einfach unbiblisch, das können wir glatt vergessen, das Buch. Ja. So wird es argumentiert. Also Gott darf sowieso schon kein Gericht üben, Zorn auch nicht. Ja. Und die sagen auch, die lästern das Sühnopfer des Herrn Jesus. Ja. Das kann man gar nicht wiedergeben, was die sagen. Ja, aber in übelsten Worten lästern sie das Sühnopfer des Herrn Jesus und sagen praktisch, Gottes Barmherzigkeit umfasst alle Menschen. Jeder wird gerettet, der irgendwie auch ein Muslim oder ein Hindu, man braucht sich nicht bekehren, Bekehrung ist unbiblisch. Ja. Und das werde ich dann nachher eben in so einem zweiten Vortrag noch erwähnen, diese Lehren, die letztlich drauf rauslaufen, dass man sagt, wir brauchen eigentlich gar nicht evangelisieren, wir sollen unseren Glauben leben und die Leute einladen und mit ihnen zusammenleben und irgendwann werden sie vielleicht auch christlich werden. Ja. Aber Bekehrung beinhaltet es sowieso nicht und von Wiedergeburt ist überhaupt nicht die Rede. Ja. Und diese Strömung wird offiziell mehr oder weniger als die Zukunft, die Kirche des 21. Jahrhunderts, die postmoderne Gemeindeströmung, das ist die Zukunft und darauf müssen wir uns einfach einrichten und die alten Sachen, die müssen sowieso irgendwann weichen. Ja, das ist so ungefähr die Linie der Allianz zu dieser Emerging Church-Richtung. Und das heißt, man hat eigentlich schrittweise immer mehr das ursprünglich noch vorhandene Anliegen, wir wollen das Evangelium verkündigen, wir wollen, dass Menschen sich bekehren, wir wollen, dass sie wirklich glauben, dass sie nicht der liberalen Theologie anhängen. Das wurde im Lauf dieses Kompromisskurses immer weiter zurückgedrängt. Und der Einfluss von weltlichen und verführerischen falschen Lehren, sei es jetzt Charismatik oder Bibelkritik, ist immer, immer weiter ausgeweitet worden in diesen Kreisen. Ja? Ein Ende ist nicht absehbar. Das geht weiter. Ich warte darauf, das sage ich immer wieder, dass der erste bekennende Homosexuelle im Vorstand von der Allianz aufgenommen wird und als Vorbild gepriesen wird. Und wenn das noch 5 Jahre dauert, dann ist es viel. Ja? weil alle Abfallsbewegung, alle Verratsbewegung, die die liberale Kirche durchführt, 5 bis 10 Jahre später hat die Allianz dasselbe gemacht. Das kannst du nachvollziehen über die Jahrzehnte. Ja? Ihr könnt ja mal, in 5 Jahren sprechen wir uns wieder. Aber es ist im Grund erschütternd, es ist traurig. Ja? Aber schon jetzt beginnen die Diskussionen. Ja? Der Diener, der letzte Vorsitzende der Allianz, hat so versucht, so ein emergentes Buch dazu zu empfehlen, zu seinen Allianzleuten, wo eben genauso diese Toleranzprinzip, dass doch auch Homosexuelle völlig akzeptiert sein müssen in allen evangelikalen Kreisen und Gemeinden und auch als Mitarbeiter, hat er versucht, so reinzubringen. Da gab es noch Widerstand. Ja, dann warten sie eben noch 5 Jahre. Ne? Irgendwann ist die Zeit reif. Irgendwann gibt es so viele Leute, die gar nicht mehr überhaupt irgendeine Ahnung von der Bibel haben und von biblischen Grundsätzen, dass sie das locker durchwinken können. Ja? Das sind so diese Entwicklungen, die man sieht. Und das Problem ist eben, zum Beispiel über Wiedenest, zum Beispiel über andere Kreise, auch über bestimmte Kreise der Brüderbewegung, besonders die Bundesbrüder, die ja eben auch nie abgesondert waren, sondern immer mit der Allianz, mit der Ökumene, mit der Charismatik, mit der Bibelkritik zusammengejocht waren in einem Joch. Und da gehört ja Wiedenest dazu. Über die Bundesbrüder und Wiedenest kommen diese Einflüsse zu den freien Brüdern und dann machen sie halt. Ne? Zu den Blockfreien kommen sie ganz bestimmt nicht. Oder? Ist doch, die sind doch bestimmt immun. Für immer und ewig. Tja, könnt ihr euch fragen. Ja, sie kommen auch zu den Blockfreien. Ich sage das jetzt mal so ehrlich, ich hoffe, ihr werdet mich nicht steinigen. Ich lese auch Zeit und Schrift. Das ist ja eine ehrenwerte Zeitschrift von ehrenwerten Brüdern aus dem Blockfreien. Und dort habe ich dann zum Erstaunen gelesen, dass da jemand gesagt hat, das Jesusbuch von Papst Ratzinger ist ein bibeltreues Buch. Und ein anderer angesehener Bruder aus diesem Kreis hat katholische Schriftsteller als autoritative Auslegungsquellen für einen Bibeltext zitiert. Und ich habe mir erlaubt, das in meiner Webseite Wort der Wahrheit anzusprechen. Daraufhin habe ich von dem lieben Bruder Michael Schneider einen bitterbösen Brief bekommen, wie intolerant und böse ich sei, dass ich sowas überhaupt erwähne. Ich weiß nicht, wie ihr denkt, jeder ist da ganz frei, aber ich sage euch eines und das macht mir wirklich Not und Sorge, ja? Dort, wo man sich nicht klar absondert, da geschieht die Diffusion auch durch semi-permeable Wände, ne, so durchlässige, wo du dann zumindest nach der einen Seite, ja, also nach der anderen Seite, Gesundes dringt nicht zu den Evangelikalen, aber das Kranke dringt durch, solange du deine Wände durchlässig lässt, ja. Das heißt, wenn wir nicht den Kampf für den überlieferten Glauben führen, in Liebe, in Sachlichkeit, wenn wir uns nicht auch informieren, was passiert bei den Evangelikalen, dann wachen wir irgendwann auf und sagen, oh, jetzt haben wir das Problem ja bei uns. Ja, das hätte ich nie gedacht. Doch nicht bei uns. Wir sind doch alle so biblisch und so treu. Ja, wenn wir nicht wachsam sind, wenn wir nicht die Grundsätze der Bibel, die uns kostbar sind, auch wirklich verinnerlichen und ausleben und verteidigen, dann werden diese evangelikalen Krankheiten irgendwann auch mal die konservativen und treuen Flügel der Brüderbewegung erreichen. Ja? Und das Problem ist ja, übers Internet, ja, die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Ja? Sie fliegen vorbei, ja. Wer weiß denn schon, auf welcher Webseite sich der Einzelne irgendwelche Vorträge runterlädt? Ja? Das ist ganz klar. Das ist attraktiv. Ja? Man möchte gerne auch informiert sein und nicht so hinterm Berg. Es ist ja immer langweilig, immer dieselbe Lehre. Mal was Neues, mal was Interessantes, mal neuer Gedanke. Warum nicht? Und so kommen dann Dinge rein und das merken viele dann gar nicht. Das sind Irrlehren, ja? Die sind letztlich bibelkritisch fundamentiert. Und deswegen möchte ich zum Schluss vielleicht, ich glaube, ich sollte zum Schluss kommen, gell? Einfach nochmal diesen Vers lesen, der mir existenziell wichtig geworden ist, für mich selber, aber auch für uns als bibeltreue Gemeinde, wenn wir uns denn so verstehen wollen. Und das ist Judas, Vers 3. Vers 3 und 4 lesen wir da mal. Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. Judas war, denke ich, ein Evangelist. Er hat es auf dem Herzen, über ein schönes, erbauliches Thema zu sprechen. Und ihr Lieben, auch ich persönlich rede sehr gerne und eigentlich am liebsten über schöne, erbauliche Themen. Nicht über Aufklärung und Verführung, ganz ehrlich. Aber der Geist Gottes hat dem Judas, diesem Evangelisten, etwas aufs Herz gelegt. Der Geist Gottes hat ihm gesagt, warne die Brüder, ermahne sie, dass sie für den Glauben, für das Glaubensgut, für die biblische Lehre, für die neutestamentliche Überlieferung, die uns gegeben ist, dafür müssen wir kämpfen. Und zwar steht da im Grundtext entschieden kämpfen, entschlossen kämpfen. Da ist also noch eine intensivierende Vorsilbe vor das Agonizomai, dieses Kämpfen, vorgeschaltet. Ja? Das heißt, wir müssen einen entschlossenen, entschiedenen, beständigen Kampf führen. Das ist im Präsens. Ja? Das heißt, immer wieder beständig, nicht punktuell bloß einmal. Ja? Damit dieser Glaube uns erhalten bleibt und auch in der nächsten Generation noch von den Gläubigen gelebt werden kann. Ja? Und das ist was, das möchte ich mal in aller Liebe auch sagen. Ich kenne viele Brüder auch aus der Brüderbewegung, die sagen, ach, wir sollten uns nicht so viel mit dem Negativen beschäftigen. Das Allerbeste ist, dass wir uns hauptsächlich mit dem Positiven beschäftigen und dann sind wir schon in der Lage, alles Falsche auch zu erkennen. Das ist nicht ganz falsch. Ich bin unbedingt der Meinung, dass wir uns überwiegend mit der positiven, auferbauenden Lehre von Christus, von der Gemeinde, von der Gnade beschäftigen sollten. Ja, ich würde nie dafür plädieren, dass eine Gemeinde oder ein Gläubiger sich überwiegend mit Irrlehren beschäftigt. Mache ich auch nicht. Ja, ich sorge immer wieder dafür, dass ich mich mit erquicklichen und erbaulichen Aspekten des Wortes Gottes beschäftige. Aber es ist nicht richtig, wenn man sagt, wir brauchen uns gar nicht mit falschen Lehren beschäftigen. Wenn ihr mal die Bibel selber studiert, sind viele Briefe des Neuen Testaments direkte Auseinandersetzung mit Irrlehren. Ja, Galaterbrief, die judaistischen Irrlehren von der Beschneidung. Kolosserbrief, die Irrlehren der Gnosis. 1. Timotheusbrief, auch wieder die Gnosis. 1. Johannesbrief, nochmal die Gnosis unter einem anderen Aspekt. Ja? Ich könnte jetzt noch manches andere aufzählen. Ja? Das sind mal bloß die eindrücklichsten Beispiele, dass viele Briefe, zumindest passagenweise, manchmal sogar der ganze Brief, sind entstanden aus einer Auseinandersetzung mit Irrtümern, die die Gemeinden bedroht haben. Und der Apostel war sich nicht zu schade, diese Irrtümer zu widerlegen. Und in diesem Kampf hat er die Wahrheit entfaltet und erklärt. Ja? Also deswegen würde ich dafür plädieren, ihr Lieben, wir brauchen eine begrenzte, aber immerhin doch klare Auseinandersetzung mit den Grundirrtümern unserer Zeit. Sonst können wir uns und auch die, die uns anvertraut sind, als Hirten zum Beispiel, nicht richtig schützen. Wenn ich keine Ahnung von liberaler Theologie oder von Ökumene habe, dann kann ich auch gar nicht erkennen, wenn solche Einflüsse von mir aus in der Jugend oder auch bei älteren Geschwistern eindringen. Wenn ich überhaupt keine Ahnung von Charismatik habe, dann kann ich die Geschwister auch nicht richtig schützen vor dem, was immer wieder uns beeinflusst. Ja, und wenn ich jetzt mal fragen würde, wer hat unter euch im Bekanntenkreis einen Charismatiker? Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der sagen könnte, ich nicht. Ne? Und das ist ganz klar, diese Dinge sind da. Wir müssen uns schützen. Wir müssen nicht jeder Gläubige muss alle Dinge im Detail wissen. Ein Ältester muss mehr wissen. Und da müssen aber die jungen Christen auch zu dem ältesten Bruder gehen und sagen, du, ich habe da so ein komisches Buch geschenkt bekommen, kannst du mal da drauf gucken, was ist denn das eigentlich? Ja? Anstatt es zu verschlingen und vielleicht gleich weiter zu verschenken, weil man es so toll fand. Ja? Das sind so die Dinge, Gott hat ja Schutzmechanismen gegeben und der Ältesten- und Hirtendienst ist nach Apostelgeschichte 20 so ein Schutzmechanismus in der Gemeinde. Und zum Beispiel auch ich verstehe mich mit meinem Lehrdienst als ein Dienst, eine Unterstützung der Ältesten, damit ich sie zurüste. Aber ich muss auch gleichzeitig diesen Dienst an einzelne Gläubige richten, weil manche werden angegriffen, infiziert von diesen Lehren und ihre Ältesten helfen ihnen überhaupt nicht. Die können ihnen nicht helfen. Dann brauchen sie irgendwo Orientierung woanders her. Das ist eigentlich traurig. Aber so ist heute die Reaktion, die Realität. Ja? Also wir sind alle gefordert, diesen Kampf in der einen oder anderen Weise zu führen, wachsam zu sein, nicht zu sagen, mich interessiert das alles gar nicht. Wir brauchen auch kein krankhaftes Interesse, wir müssen uns nicht darum drehen, aber wir sollten eine Grundorientierung haben, wo stehen wir heute als Gemeinde in Bezug auf die Evangelikalen, in Bezug auf die Christenheit und in Bezug auf die Welt. Ja? Wir können nicht so tun, als würde uns das alles nicht beeinflussen, sonst beeinflusst es uns unbewusst und dafür umso wirksamer. Ja? Damit möchte ich erstmal Schluss machen. Ja, ich weiß nicht, sollen wir noch miteinander beten?
Ja, ich würde vielleicht vorstellen, dass wir vorhin geht es nochmal, dass wir die Fragestellung
gibt. Okay, können wir gleich direkt an.
Ja.